Ihr werdet bald dann feststellen, was das Anspielen mit der Predigt heute zu tun hat. Als ich so überlegt habe, über was ich predige, habe ich gedacht, es ist Zeit, wieder mal über das Alte Testament zu predigen. Und als ich so ein bisschen geblättert habe im Alten Testament, bin ich auf eine Geschichte im vierten Buch Mose gestoßen, wo ich dachte, ach, die könnte spannend sein, mal mit euch drüber nachzudenken. Vierte Buch Mose, wir befinden uns also nach dem Auszug in Ägypten, wir befinden uns auf der Wüstenwanderung. Ihr wisst, das Volk Israel musste am Ende dann 40 Jahre Umwege machen und in der Wüste verbringen, weil sie oft gemurrt haben. In Kapitel 11 zum Beispiel, da murren sie und klagen und dreimal wird explizit erwähnt, dass Gott zornig war auf sein Volk, eben wegen ihrer Undankbarkeit, wegen des Nörgelns. Und dann Kapitel 12, mit dem möchten wir uns heute beschäftigen. Auch im Kapitel 12 im vierten Buch Mose geht es um Murren und Klagen, aber nicht des Volkes, sondern es geht um Miriam und Aaron, um die Geschwister von Mose. Hören wir uns einfach mal an, wie das nach der Luther-Übersetzung bei der großen Hörbibel sich anhört.
Da redeten Miriam und Aaron gegen Mose, um seiner Frau willen, der Kuschiterin, die er genommen hatte. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen. Und sie sprachen:
Redet denn der Herr allein durch Mose?
Redet er nicht auch durch uns?
Und der Herr hörte es. Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Und zugleich sprach der Herr zu Mose und zu Aaron und zu Miriam:
Geht hinaus, ihr drei, zu der Stiftshütte.
Und sie gingen alle drei hinaus. Da kam der Herr hernieder in der Wolkensäule und trat in die Tür der Stiftshütte und rief Aaron und Miriam, und die gingen beide hin. Und er sprach:
Hört meine Worte. Ist jemand unter euch ein Prophet des Herrn, dem will ich mich kundmachen in Gesichten oder will mit ihm reden in Träumen. Aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose, ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse, und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden?
Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie, und er wandte sich weg. Auch wich die Wolke von der Stiftshütte. Und siehe, da war Miriam, aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam und wird gewahr, dass sie aussätzig ist, und sprach zu Mose:
Ach, mein Herr, lass die Sünde nicht auf uns bleiben, mit der wir töricht getan und uns versündigt haben. Lass Miriam nicht sein wie ein Totgeborenes, das von seiner Mutter Leibe kommt und von dem schon die Hälfte seines Fleisches geschwunden ist.
Mose aber schrie zu dem Herrn:
Ach Gott, heile sie!
Der Herr sprach zu Mose:
Wenn ihr Vater ihr ins Angesicht gespien hätte, würde sie nicht 7 Tage sich schämen? Lass sie abgesondert sein, 7 Tage außerhalb des Lagers. Danach soll sie wieder aufgenommen werden.
So wurde Miriam 7 Tage abgesondert außerhalb des Lagers. Und das Volk zog nicht weiter, bis Miriam wieder aufgenommen wurde. Danach brach das Volk von Hazeroth auf und lagerte sich in der Wüste Paran.
Ja, steigen wir gleich in die Geschichte ein. Miriam und Aaron, die Geschwister des Mose, sie redeten über ihn, über seine Frau, die er genommen hatte. Sie war also Auslöser für das Gespräch zwischen den beiden. Beziehungsweise es könnte auch sein, dass die zwei nicht nur miteinander, ich sag mal, unter sich gesprochen haben, sondern es kann auch sein, dass vielleicht noch andere vom Volk dabei waren. Dass sie also vielleicht sogar öffentlich hier gegen Mose gesprochen haben, das wäre natürlich nochmal dann ein bisschen krasser, wie wenn sie nur unter sich waren. Also es könnte vielleicht sogar schon fast als Aufwiegelung des Volkes betrachtet werden oder ein Teil des Volkes. Aber das müssen wir letztlich offen lassen, weil der Text uns da zu wenig Informationen gibt. Also eben, ob es jetzt ein Gespräch unter 4 Augen war oder ob da noch andere aus dem Volk dabei waren. Aber lass uns mal bei diesem Punkt bleiben. Das sind also zumindest diese 2 Personen, die über den Mose und über seine Frau reden, anstatt dass sie mit Mose und seiner Frau reden. Wir werden aber dann noch sehen, dass eigentlich die Frau gar nicht so sehr der Kern des Problems ist, sondern mehr oder weniger nur so mal der erste Auslöser. Aber eben, sie reden unter sich, die beiden, und nicht mit Mose. Was heißt, sie reden, sie kritisieren, sie nörgeln. Da gab es ein Problem und normalerweise, um es zu lösen, muss man auf die Person zugehen, um die es geht, aber das tun sie nicht. Man hat den Eindruck, es geht vielleicht gar nicht so sehr darum, dieses Problem zu lösen, sondern mehr dem Frust oder dem Ärger irgendwie so ein bisschen frei Lauf zu lassen. Vielleicht waren sie generell mit der Gesamtsituation auch unzufrieden. Ich habe ja schon gesagt, Kapitel 11 zeigt uns schon, es war gerade nicht so gut ums Volk bestellt. Eben dreimal wurde Gott zornig. Vielleicht waren sie auch generell der Meinung, dass Mose irgendwie kein guter Anführer ist, dass er keinen guten Job macht und haben vielleicht deswegen den erstbesten Grund genommen, um mal über ihn herzuziehen. Und ihr wisst ja, wie gut das manchmal einem tut, hinter dem Rücken über eine andere Person zu reden. Schön zu klagen, zu lästern, von den eigenen Fehlern, die eigenen Fehler auf andere zu übertragen, da fühlt man sich hinterher doch gleich besser. Oder vielleicht auch nicht. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Wir Menschen, wir neigen einfach schnell dazu, über andere zu reden. Und es fällt uns oft schwer, mit der Person zu reden, wenn es einen Konflikt gibt. Und jeder weiß ja eigentlich, dass sich der Konflikt nur lösen lässt, wenn ich wirklich auch mit der Person spreche, um die es geht, und nicht einfach mit einer dritten Person hinter deren Rücken rede. Ja, wir wissen es und doch handeln wir, glaube ich, immer mal wieder so wie Miriam und Aaron. Machen uns Luft und reden nicht sachlich, sondern lästern oder ziehen über jemand her, schieben die Schuld in die Schuhe des anderen, im Wissen, dass das den Konflikt nicht löst. Aber da sind wir manchmal ein bisschen wie Kinder. Es gibt ja so Situationen, wo Kinder eigentlich wissen, das, was sie jetzt tun, ist eigentlich falsch. Aber es ist schon fast wie so eine magische Anziehungskraft. Sie müssen es einfach tun, sie können fast nicht anders. Und so habe ich das Gefühl, ist das manchmal auch bei diesem Thema. Wir wissen, wir sollten das Gespräch mit der betroffenen Person suchen. Aber aus Bequemlichkeit oder Angst heraus tun wir es nicht. Ich mag mich noch an meine erste Stelle als Jugendpastor erinnern, da gab es große Konflikte, gerade auch mit dem Pastor und letztlich bis in die Gemeindeleitung hinein. Und wenn dann die Gemeindeleitung irgendwie um 10:30 fertig war, sind dann die Hälfte oder drei Viertel hinterher noch zu McDonald's gefahren, bis morgens um 1 und wir haben unserem Ärger freien Lauf gelassen, unserem Frust über auch den Pastor und haben manches zwar auch in der Gemeindeleitung angesprochen, aber so manches halt auch nicht. Und haben uns letztlich damit schuldig gemacht, weil wir dann hinter ihm, hinter seinem Rücken gesprochen haben, anstatt alles gleich auf den Tisch zu packen, was uns aber halt wahrscheinlich einfach zu unangenehm war. Also von daher, lasst uns doch, wenn solche Situationen kommen, und die kommen ja häufig, wenn es Probleme gibt, lasst uns doch versuchen, gleich mit der Person uns zu treffen, um die es geht, mit ihr das zu besprechen. Wie anders wäre vielleicht diese Geschichte dann ausgegangen von Miriam und Aaron, wenn sie direkt zu Mose gegangen wären. Aber eben, sie machen das nicht. Anlass war diese Frau, aber wir sehen, eigentlich geht es um was anderes. Als dann Miriam sagt, hat denn der Herr nur mit Mose geredet, hat er nicht auch mit uns geredet? Ich glaube, hier dringen wir zum Kern des Problems hervor. Es geht gar nicht so sehr um die Frau von Mose, sondern eigentlich darum, wie wir das auch im Anspiel gesehen haben, dass sich Miriam und Aaron vielleicht ein bisschen zurückgesetzt gefühlt haben. Sie irgendwo vielleicht ein bisschen neidisch auf Mose waren, auf seine Position, auf seine Vollmacht, vielleicht auch darauf, wie Gott sich eben dem Mose offenbart hat und ihnen nicht. Sie waren wahrscheinlich neidisch, weil Mose so eine Sonderstellung hatte. Und das, obwohl die beiden ja auch in dem Sinn eine ganz wichtige Funktion hatten. Miriam wird als Propheten beschrieben, Aaron ist dann der Hohepriester. Aber irgendwie hat es ihnen wohl nicht gereicht. Sie wollten auf dieser Stufe von Mose stehen. Sie können es wahrscheinlich nicht akzeptieren, dass er am Ende eben doch das Oberhaupt ist des Volkes. Und der Text macht hier deutlich, dass das nicht an Mose lag. Es hätte ja auch sein können, dass Mose so eine Art von Leiter ist, der das regelrecht provoziert. so macho-mäßig sein Leiter sein raushängt, ich bin hier der Chef, ihr habt mir zu folgen. Aber der Text sagt klipp und klar, dass Mose der demütigste Mensch auf Erden war. Also er hat den Neid von Miriam und Aaron nicht bewusst irgendwie provoziert. Also es lag nicht an ihm, sondern das Problem lag bei seinen Geschwistern. Sie erlagen dieser Versuchung, eine Position einnehmen zu wollen, die ihnen aber nicht gegeben wurde. Sie wollten größer sein, mehr als nur Prophetin oder als Priester. Sie wollten auf einer Stufe mit Mose und Aaron stehen. Sie wollten größer sein, erinnert mich auch ein bisschen wieder an die Sündenfallgeschichte, die auch so typisch ist, der Mensch, der mehr will, der nicht zufrieden ist. Wie geht's weiter? Gott tritt dann in unsere Geschichte auf, aber ordnet die drei zum Zelt der Begegnung, zur Stiftshütte, die ja seine Gegenwart im Volk Gottes symbolisiert. Und dann beginnt er mit seiner Rede, hört meine Worte. Ich habe mir so überlegt, wie ging es wohl jetzt den beiden in dem Moment? Wie so zwei Lausbuben, die zum Schuldirektor zitiert werden, müssen sie jetzt vor Gott stramm stehen. Ob sie Herzklopfen hatten? Ich kann mir vorstellen, dass das für sie eine sehr unangenehme Situation war. Und ich glaube, dass sie schnell gemerkt haben, wir sind übers Ziel hinausgeschossen. Gott macht ihnen dann in seiner Rede deutlich, warum Mose eine Sonderrolle zukommt. Eben, er macht Beispiele, sagt, normalerweise spreche ich zu Propheten durch Vision, durch Träume, aber zu Mose spreche ich ganz direkt und klar, nicht in Rätselworten, sondern offen und direkt. Und sagt, dass Mose sogar seine Gestalt schauen durfte, wie auch immer wir uns das genau vorzustellen haben. Und sagt dann auch am Ende, dass dieser Mose sich als treu erwiesen hat in seinem Volk. Also Gott macht hier Mose eigentlich ganz groß. Er lobt den Mose vor Miriam und Aaron und fragt sie dann, warum habt ihr euch nicht gescheut oder gefürchtet, je nach Übersetzung, gegen meinen Diener Mose zu reden? Und es endet dann mit dem Satz, der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie und er ging. Also es macht den Anschein, als ob Gott die beiden nicht mal irgendwie hat sich erklären oder verteidigen lassen. Es scheint, dass er gleich nach seiner Ansprache voll Zorn ging. Wir haben überlegt, warum wurde er da so zornig? Ich vermute, dass damit zu tun hat, dass Gott ja Mose als seinen Diener auserwählt hat, als seinen Stellvertreter fürs Volk Israel. Und das impliziert wahrscheinlich, dass wer sich gegen Mose dann stellt, der stellt sich indirekt eigentlich auch gegen Gott. Also wer an Mose Stellung rüttelt, der zweifelt letztlich selber an Gott. Wer Mose als Anführer in Frage stellt, stellt Gott in Frage. Und dazu kommt wahrscheinlich eben, dass gerade Aaron und Miriam, also zumindest die beiden hätten es doch eigentlich besser wissen müssen. Ich meine, auch ihnen hat sich Gott offenbart, hat zu ihnen gesprochen, ihnen eine besondere Stellung gegeben. Also wenn es jemand hätte besser wissen müssen, dann wären es eigentlich die beiden gewesen. Man könnte dann so jetzt sich die Frage stellen, naja, will jetzt eigentlich diese Geschichte sagen, dass man generell keinen geistlichen Leiter kritisieren oder in Frage stellen darf? Ich würde sagen, mit Sicherheit nicht. Erstens hatte Mose eine ganz besondere Stellung inne, einen ganz besonderen heilsgeschichtlichen Auftrag, den ich nicht einfach auf jeden x-beliebigen geistlichen Leiter übertragen kann. Also ich bin kein Mose, ich habe nicht die Autorität von Mose, ich habe noch keine Wunder wie Mose gemacht und Gott hat sich mir auch noch nicht offenbart wie einem Mose. Das ist schon mal ein gewaltiger Unterschied. Und zweitens glaube ich auch, dass wenn Miriam und Aaron mit ihrer Kritik direkt zu Mose gegangen wären, glaube ich, hätte Gott nicht derart mit ihnen ins Gericht gehen müssen. Ich glaube, dann wäre das auch okay gewesen, wenn sie den direkten Weg gesucht hätten. Jeder geistliche Leiter hat sich auch Kritik zu stellen. Keiner ist ja irgendwie unfehlbar oder unantastbar. Aber ich denke, wichtig ist, dass wir generell lernen, und da geht es gar nicht nur um geistliche Leiter, sondern auch innerhalb der Gemeinde, dass wir eben mit Kritik direkt zu der Person hingehen und offen und ehrlich sind und das Gespräch eben unter vier Augen suchen und nicht diesen Umweg über eine dritte Person. Gehen wir mal weiter im Text. So, Gott hat seine Rede gehalten, er ist wutentbrannt gegangen und dann wird Miriam von Aussatz befallen. Und hier müssen wir schon wieder innehalten. Was für eine Frage stellt sich euch da? Richtig, warum nur Miriam? Das heißt doch, Miriam und Aaron haben gegen Mose gesprochen. Ist das nicht unfair von Gott? Und da kann man ihm ja schon fast wieder Sexismus vorwerfen, typisch. Die Frau kriegt wieder das Fett ab, der Mann geht wieder leer aus. Ich glaube, den Vorwurf, dass Gott irgendwie sexistisch wäre oder unfair, ich glaube, den können wir wirklich zur Seite schieben. Also das, finde ich, macht uns die Bibel deutlich. Es muss ja irgendwie eine Erklärung geben. Ich habe zwei gefunden. Die logischste für mich wäre die Erklärung, dass wahrscheinlich das meiste oder die Initiative von der Miriam ausging, dass sie so die Wortführerin war. Könnte vielleicht auch erklären, warum in Vers 1 Miriam vor Aaron erwähnt wird, was ja in den biblischen Texten eher selten ist, weil meistens ja vorher der Mann erwähnt wird. Also das wäre eine Erklärung, dass Aaron vielleicht eher so ein bisschen der Mitläufer war, aber Miriam war die Hauptinitiatorin von diesem, ich nenne es mal Aufstand, übertrieben. Dann gibt es eine Erklärung, manche Rabbinen haben gesagt, naja, auch der Aaron hat Aussatz gekriegt, aber das steht halt nicht in der Bibel. So. Überzeugt mich jetzt nicht so ganz, aber wie dem auch sei, ich glaube nicht, dass Gott irgendwie mit zweierlei Maß gemessen hat. Also ich glaube, es muss einen guten und gerechten Grund gegeben haben, warum es jetzt hier nur die Miriam getroffen hat und nicht Aaron. Die Strafe war dann Aussatz. Aussatz bringt man häufig mit Lepra in Verbindung, muss aber nicht unbedingt sein. Aussatz war wahrscheinlich so ein Sammelbegriff für verschiedene Krankheiten, die irgendwie mit der Haut zu tun hatten. Schuppenflechte, was ich habe, wäre damals vielleicht auch Aussatz gewesen. Also das kann man heute gar nicht mehr ganz genau sagen, was jetzt alles mit Aussatz gemeint war. Wichtig ist die Konsequenz, durch den Aussatz wurde man unrein. Das bedeutet für religiöse oder zeremonielle Kulten, Handlungen, war man ausgeschlossen. Also man durfte in der Zeit nicht in den Tempel gehen, damals die Stiftshütte, nicht am Gottesdienst teilnehmen und so weiter. Und zumindest in der Wüstenzeit, da mussten sie außerhalb des Lagers sein. Später dann, als sie dann in ihrem Land waren, da galt diese Regel nicht mehr, dass man sich außerhalb absondern musste. Aber in der Wüstenzeit war das noch so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Strafe oder dass Gott diese Strafe eigentlich bewusst gewählt hat, damit Miriam Zeit hatte, mal alleine für sich über ihr Verhalten nachzudenken. Und nachdem ja dann auch Aaron und Mose für sie eingetreten sind, war ja auch klar, dass das keine bleibende Strafe ist. Also Strafen haben generell im Alten Testament eigentlich immer einen pädagogischen Wert. Es geht nicht ums Quälen, es geht nicht um Schmerzen zuzufügen, wie in manchen anderen Kulturen damals, wo es ja Verstümmelungen als Strafen gab. Das gab es im Alten Testament nicht. Es gibt keine Verstümmelungen oder so. Also Strafen hatten einen pädagogischen Wert, einen erzieherischen Wert. Und so macht es vielleicht Sinn, dass sie einfach mal eine Woche Zeit hatte, außerhalb des Lagers ihr Verhalten zu prüfen und gegebenenfalls auch zu korrigieren. Wäre bestimmt interessant zu wissen, wie das so für sie war, diese 7 Tage. Und dann auch, habe ich mir vorgestellt, wie war wohl ihre erste Begegnung danach wieder mit Mose? Worüber haben sie wohl gesprochen? Im besten Fall hat sie sich nochmal bei ihm entschuldigt, damit das Vertrauen ja zwischen denen sich auch wieder regenerieren kann. Also versetzt euch mal in Mose rein. Jetzt bist du Mose, du hast eigentlich unfreiwillig diese große Aufgabe und auch diese Last von Gott gekriegt, das Volk zu führen. Mehrfach hast du schon eigentlich diesen Job an den Nagel hängen wollen. Und jetzt stellen sich ausgerechnet deine Geschwister, ich sage mal deine linke und rechte Hand, genau die zwei stellen sich jetzt gegen dich aus Neid und Machtgier. Was für eine Verletzung hat das wohl bei Mose hinterlassen? Was für ein Vertrauensbruch das doch war, seine eigenen Geschwister. Und das, obwohl er als demütiger Mensch eben darauf bedacht war, sich eben nicht bewusst in den Vordergrund zu stellen. Eben, er war kein Leiter, der andere irgendwie nicht toleriert hätte neben sich oder der andere klein gemacht hat. Und dennoch haben sich seine Geschwister gegen ihn erhoben. Hast du schon mal so einen krassen Vertrauensbruch eines dir nahestehenden Menschen erlebt? Was hat das mit dir gemacht? Und war Versöhnung hinterher wieder möglich? Und konnte das Vertrauen langsam wieder wachsen? Ich finde, dass unser Text uns auch ein bisschen Einblick ins Herz von Mose gibt, nachdem ja dann Miriam den Aussatz hat, bittet Aaron, Mose, hier, tritt doch vor Gott für sie ein. Und dann heißt es gleich, und Mose schrie zum Herrn. Also er schrie, er hat nicht so ein nüchternes, zähneknirschendes Gebet gesprochen mit verletztem Stolz, so im Sinne von, na gut, ich muss ein Vorbild sein, also Herr, dann mach sie halt wieder gesund, sondern er schrie, also da war Ernsthaftigkeit, da war Leidenschaft dahinter. Er liebte seine Schwester. Ja, sie hat missgebaut, sein Vertrauen missbraucht, ihn verletzt, aber sie lag ihm wohl dennoch am Herzen. Und darum flehte er Gott an. Und vielleicht war das auch schon der Moment, wo er innerlich vielleicht auch ihr schon vergeben hatte. Fände ich sehr bewundernswert, wenn er dann wirklich in so kurzer Zeit gleich das auch vergeben hätte, diesen Vertrauensmissbruch. Da merke ich bei mir, da bin ich manchmal auch bei kleineren Verletzungen nachtragender. Und das, obwohl ich ja selber auch immer wieder erlebe, wie gut es tut, zu vergeben und nicht nur für den, der Vergebung erlangt, sondern dass es auch mir, der ich vergebe, dass es auch für mich gut ist. Weil wenn ich nachtragend bin, das steckt ja schon im Wort drin, da trage ich jemandem was nach. Also ich bin der, der eine Last jemandem hinterher trägt. Ich bin der, der die Last schleppt. Und das ist anstrengend und das kann mich auch bitter machen. Und darum ist Vergebung für beide wichtig, für Täter wie aber auch für das Opfer. Für beide ist es heilsam. Und darum bin ich so froh, dass Vergebung und Versöhnung, dass diese beiden Begriffe, durch die ganze Bibel ständig geht es um diese zwei Konzepte, Vergebung und Versöhnung. Und darum die Frage zum Schluss an dich, trägst du noch jemandem was nach? Schleppst du gerade noch eine Last mit dir rum, wo du vielleicht einen Eindruck hast, ich will nicht vergeben oder ich kann gar nicht loslassen, weil die Wunde mir zu tief erscheint? Dann möchte ich dich an die Ostergeschichte erinnern, wo Thomas die Hände in die Wundmale Jesu legt. Und die Wundmale, die ja eigentlich symbolisch gesehen das wirklich ganz konkret zeigen, was Vergebung bedeutet. A, auch was es kostet, aber auch was das Segen daraus ist. Und darum leg doch, wenn du merkst, dass du Mühe hast, symbolisch, stell dir das vor, wie du so deine Hände in die Wundmale Jesu legst und lass dich davon inspirieren und uns stärken und ermutigen, eben auch den Weg der Versöhnung zu gehen, auch wenn es am Anfang vielleicht ein harter Weg ist. Aber so wie es auch für Jesus viel gekostet hat, ist kein leichter Weg war, aber wir dann wirklich im Rest des Neuen Testamentes sehen, was für ein Segen aus Vergebung kommt. Und so lasst uns auch in dem Moment, jetzt wenn wir bei der Geschichte sind, auch hier Mose als Vorbild nehmen. Es kommt danach keine Geschichte, die irgendwie den Eindruck macht, dass Mose noch nachtragend gewesen wäre. Also lasst uns hier auch Mose als Vorbild nehmen und einander vergeben. Amen.